Herzlich willkommen zum 27. Chromecast. Ich bin mal wieder allein. Lenny ist immer noch schwer beschäftigt mit seiner Arbeit. Er hat da sehr viel mehr Verantwortung übernommen und hat leider nicht so wahnsinnig viel Zeit. Aber wir werden ihn, sobald er wieder für uns erhältlich ist, aus seinem Büro zu uns reißen und ihn wieder mit in den Chromecast holen. Das so viel sei versprochen. Solange müsst ihr leider mit mir alleine Vorlieb nehmen. Und wir kommen auch schon zur ersten Kategorie. Der Stadtschreier. Was ist denn in den letzten zwei Wochen in und umherum Age of Conan so passiert? Ja, wir haben einen kleinen neuen Newsletter veröffentlicht, der allerdings zum größten Teil Artikel beinhaltet, die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen werden. Es gab ein Gewinnspiel zum zweiten Geburtstag, oder es gibt noch ein Gewinnspiel zum zweiten Geburtstag von Age of Conan. Ich habe einen kleinen Brief an die Community gerichtet zur Feier der Zwei-Jahres-Feier. Sozusagen ist das jetzt der Jubiläums-Chromecast. Genau, und dann gab es noch ein NX-Fire-Gewinnspiel, Play to Win. Es läuft noch zwei Tage. Da müsst ihr einfach X-Fire spielen und wenn ihr spielt, dann habt ihr die Chance zu gewinnen. Irgendwie so läuft es. Aber mehr dazu auf der X-Fire-Seite. Das war's auch schon zum Stadtschreier. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Chroms Zorn. Was hat euch denn so die letzten zwei Wochen am meisten im Forum beschäftigt. Darum geht's in Chroms Zorn. Da habe ich mir jetzt ausgesucht, es gab so ein paar Sachen, klar, logisch, mit der Veröffentlichung der Erweiterung gab es die einen, waren unglücklich die anderen und so. Immer, jeder hat seine eigenen Kritikpunkte, aber so die größte und ausdauerndste Diskussion ging um die Inhalte der Erweiterung. Und zwar haben einige Spieler so empfunden, dass die Erweiterung ein Grind ist, dass sie dazu gezwungen werden, sich jetzt an einer bestimmten Fraktion hochzuarbeiten, um eben die Belohnungen der jeweiligen Fraktionen zu bekommen und im Gruppierung, Fraktionen sage ich schon wieder, Gruppierungen, ich mag die Übersetzung nicht, aber gut, ich habe sie nicht gemacht, Gruppierungen in den jeweiligen Gruppierungen hochzuarbeiten. Da muss ich jetzt ein paar Sachen weiter ausholen. Also zum einen war die Tatsache, dass man jetzt noch so viel Zeit investieren muss und die Belohnungen doch einigermaßen klein sind für die jeweiligen wiederholbaren Quests der Gruppierungen, war ein geplantes Vorgehen. Weil es ist sinnvoller, wenn man jetzt so viele neue Inhalte veröffentlicht, dass man erstmal schaut, wie gehen die Spieler damit um oder wo finden sie vielleicht irgendein Element, das viel zu viele Punkte vergibt im Verhältnis zu anderen Gebieten und sich da dann, wie es für Spieler sich so gehört, diese Vorteile dann ausnutzen und sich vielleicht damit einen unfairen Vorteil verschaffen. Und wenn man jetzt diesen Gain-Punkt, diese Gain-Kurve etwas steiler gestaltet, dann ist der Vorteil, den die Leute dadurch erhalten, bevor man die Sachen behebt, sehr viel geringer. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, es ist für uns sinnvoller, eben höher anzufangen und dann zu sehen, okay, unsere Spieler kommen so und so schnell voran, das ist jetzt ein bisschen zu langsam oder die müssen zu viel Zeit darin investieren und wir können es immer noch zurücknehmen, als wenn wir es zu niedrig gehabt hätten, ihr euch daran gewöhnt hättet, einen gewissen schnellen Fortschritt zu bekommen und wir müssten dann nachher sagen, ja, so schnell sollten das aber oder so schnell war es nicht geplant, dass ihr jetzt an die verschiedenen Rüstungen der Gruppierung kommt. Und dann, wenn wir es dann danach hochgesetzt hätten, dann wärt ihr dadurch noch viel unglücklicher gewesen und das sollte nicht der Sinn der Sache sein. Das ist zum einen der Punkt. Zum anderen werden wir in der Zukunft noch weitere Quests einführen, in denen, bleibt, soweit ich weiß, in den Endgebieten auf jeden Fall noch Pai Kang kommen neue dazu und in Chosein auf jeden Fall noch viele weitere neue Quests, um eben grundsätzlich mehr Abwechslung in die Wiederholungsquests zu bringen. Dann muss ich allerdings dazu auch noch sagen, dass die Erweiterung eben keine Erweiterung im klassischen Sinne eines normalen MMOs ist. Es ist nicht einfach nur ein Content-Paket, das dazu gedacht ist, sich so zu spielen wie das eigentliche Hauptspiel, weil es ist ein reiner Batzen Endgame-Content. Jetzt, was ist Endgame-Content? Endgame-Content soll den Spielern über eine lange Zeit Ziele liefern, auf die sie hinarbeiten können. Es soll nicht einfach in Anführungszeichen nur Spielinhalt sein, den sie jetzt beispielsweise ein oder zwei Wochen spielen können, wie jetzt beim bestehenden Spiel, wenn man jetzt sagen würde, okay, Casual-Spieler braucht vielleicht so ein, zwei Monate, um seinen Charakter auf 80 zu spielen oder vielleicht auch drei Monate und ein richtiger Hardcore-Spieler braucht vielleicht eine Woche oder so. Der hat dann seine Gilde, die ihn an den bestimmten Stellen hochzieht. Und genau das sollte die Erweiterung nicht sein. Die Erweiterung sollte euch sollte euch Alternativen fürs Endgame bieten. Was heißt das? Die Raids der Erweiterung, also die T4-Raids der Erweiterung sind auch eine Erweiterung der Raids, aber kein Ersatz der Raids. Also in den T3-Raids werdet ihr immer noch die besten Klamotten bekommen. Also wenn ihr Tochamon auf die Nase haut, dann bekommt ihr von dem die besten Ausrüstungen, die es gibt im Spiel. Die auch besser sind als Fraktionsklamotten, Gruppierungsklamotten und auch die Klamotten in den T4-Raids. Es sollte also kein Ersatz sein für alles, was es bisher gibt, sondern eine Erweiterung. Das bedeutet auch, dass niemand zu euch jetzt sagt, ihr müsst jetzt unbedingt in der und der Gruppierung wie die Irren nur noch diese eine Quest machen und die wiederholen wie die Wahnsinnigen, sondern es ist schon so gedacht, aus dem Grund gibt es viele Gruppierungen, dass ihr während ihr da spielt auch diese Gruppeninstanzen macht und da euch Sachen besorgen könnt, dass ihr weiterhin eure Raids macht, dass ihr weiterhin eure Minispiele macht, eure Schreine von Bori. Also natürlich kann es in einen Grind ausarten, wenn man sich jetzt ein Ziel steckt und sagt, ich will jetzt genau in dieser Gruppierung jetzt sofort nach oben. Und dann fühlt es sich natürlich schnell wie ein Grind an, wenn man nur drei Questen hat, die man wiederholen kann. Das ist allerdings aber eigentlich nicht, wie gesagt, der Sinn der Erweiterung, sondern ihr sollt die Erweiterung sehen wie die Raids. Ihr geht mal zu dem Boss, dann geht ihr zu dem, dann geht ihr zu dem oder beschäftigt euch vielleicht in Xibaluku, weil ihr da und da die Klamotten haben wollt. Und im Prinzip so ist auch die Erweiterung gedacht. Es ist ein riesiger Batzen Endcontent. Wie gesagt, an dem Aufstiegssystem wird noch gearbeitet, also nicht nur am AA-Punktesystem, sondern eben vor allem an den Gruppierungen. An dem Aufstieg in den jeweiligen Gruppierungen wird noch gearbeitet. Es werden noch neue Quests hinzukommen, um die ganze Sache ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Aber grundsätzlich, die Erweiterung soll Endgame-Content sein und soll euch für Monate auch immer wieder was geben, wo ihr sagen könnt, ja, das kann ich noch erreichen, da habe ich noch was zu tun. Dass ihr nicht gleich in einem Monat wieder dasteht und sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie in allen Fraktionen Rang 4 erreicht und habe alle Sets und was mache ich jetzt? Sondern ihr sollt da immer ein Ziel für die Zukunft haben. So viel zu Kroms Zorn und wir kommen zur nächsten Kategorie, die da eigentlich heißen würde Anhänger des Königs. Leider haben sich die Gildenleute nicht bei mir gemeldet. Also wenn ihr eure Gilde im Kromcast vorstellen wollt, meldet euch. Aber wenn ich euch anschreibe, meldet euch bitte auch, weil sonst kann ich keinen Termin mit euch ausmachen, an dem wir die Vorstellung eurer Gilde durchziehen können. So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Mitras Gebet. Ja, was habt ihr euch denn die letzten zwei Wochen an Fragen überlegt? Ein Teil davon konnte ich nicht beantworten, weil zum Teil die Entwickler in einem Kurzurlaub sind, also manche Leute, denen ich Fragen stellen musste, oder aber ich habe sie zu spät gefragt, weil ich den Comcast häufiger mal des Abends aufnehmen muss und diese Woche viel zu tun war, zu übersetzen und so. Trotzdem habe ich versucht, einige Fragen zu beantworten. Ich und andere Spieler haben das Problem, dass das Quest-Inventar voll ist. Ja, das habe ich schon von anderen Spielern auch gehört, dass es wohl in den Level-Systemen von 1 bis 80 ein paar Questen gibt, die ihren Müll sozusagen nicht aufräumen. Ich habe das mal weitergegeben. Wir schauen uns die Sache an. Was und wie genau dann da was passieren wird, kann ich nicht sagen. Allerdings schauen wir. Vielleicht kann unsere Datenbank-Admins da mal eine Säuberung vornehmen oder sowas. Ich werde euch dann auf dem Laufenden halten. Im August findet ja wieder die Gamescom in Köln statt. Ist Funcom wieder dabei und plant Funcom wieder Rubbelkarten mit freischaltbaren Codes zu verteilen? Also ist noch nicht ganz klar, ob wir auf der Gamescom sein werden. Da muss man eben schauen, wie es mit dem Marketingbudget aussieht und was geplant ist. Weil so ein Messestand ist äußerst teuer. Es wird aber, wenn wir da sind, mit größter Wahrscheinlichkeit ein The Secret World Stand sein, da das unser kommendes Spiel ist und noch kein Age of Conan Stand, also denke, dass wir erst dann wieder mit einem Age of Conan Stand auf eine Messe gehen, wenn eine weitere Erweiterung anzukündigen ist. Sobald ich da was Genaueres weiß, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und sage euch das im Forum, aber bisher steht noch nichts fest, also keine Ahnung. Haben die Fraktionsentscheidungen, die man heute trifft, Auswirkungen auf zukünftige Spielinhalte oder beziehen sie sich nur auf den jetzigen bestehenden Spielinhalt? Inwiefern die Gruppierung oder welche Gruppierungen genau Auswirkungen auf zukünftige Inhalte haben, das wissen wir selber noch nicht. Dazu müssten die zukünftigen Inhalte schon quasi gemacht sein. Aber ist auf jeden Fall eine Sache, die unsere Jungs beim Bauen von neuen Quests benutzen werden, sowohl in der alten als auch in der neuen Welt. Da ja durch die neuen Rüstungssets nun T1 und T1 sinnlos geworden sind, würde ich gerne wissen, ob dies gewollt ist und ob das in Zukunft noch angepasst wird. Also die Rüstungen T1 und T2 sind auf keinen Fall sinnlos geworden. Sie sind weiterhin Gegenstände, die man im Endgame bekommen kann und die ein sehr großer Pluspunkt sind, wenn man sich in die doch sehr herausfordernd gestalteten Lande von Kitai vorwagen will und auch besonders dort dann in den Instanzen bestehen will. T1 und T2 sind weiterhin verdammt gute Klamotten und besonders vor dem Gesichtspunkt, dass die meisten Gilden wissen, wie man die Boss erlegt, sind sie immer noch sehr, sehr begehrte Klamotten und weiterhin nützlich. Wie kann man am besten Bug-Reports machen? Am besten macht ihr das im Testlive-Forum, wo es entsprechende Kategorien dafür gibt und sowohl die QA als auch die Entwickler mitlesen können. Gibt es schon Pläne zu Erweiterungen der Anzahl der Quests im Questlog? Konkrete Pläne gibt es noch keine, aber ihr hattet es ja schon häufiger mal angemerkt, dass das Questlog jetzt besonders, nachdem so viele Sonder- und Spezialquests dazugekommen sind, doch etwas knapp gestaltet ist und es liegt auf jeden Fall eine Idee auf dem Tisch und was genau eben dann damit passiert, werde ich euch dann berichten, sobald was feststeht. Möchte ja nicht sagen, was nachher nicht umgesetzt wird. Hieß es nicht mal, T3 solle zum Raiden besser sein als die Fraktionsrüstungen? Ja, hieß es und das ist auch noch so. Die T3-Ausrüstung ist praktisch die beste Allround-Klamotte, die es im Spiel gibt. Es gibt zwar einzelne Fraktionssets, die zum Beispiel mehr Schaden machen oder mehr DPS dann eurem Charakter geben, aber die fressen dann dafür viel weniger Schaden, was euch dann im Raid eventuell, kann sich im Raid dann eventuell negativ für euch auswirken. Also grundsätzlich ist die T3-Ausrüstung und ganz besonders die T3-Waffen weiterhin die beste allgemeine Ausrüstung im Spiel. Sind für die neuen Gebiete zukünftig mehr Questreihen geplant oder soll das Grundprinzip aus wenigen wiederholbaren Quests zum Ruffarmen beibehalten werden? Wie Craig auch schon gesagt hatte, werden wir noch weitere Quests in Kitai integrieren. Das grundsätzliche Prinzip der wiederholbaren Quests ist aber weiterhin Bestandteil des Endgame-Designs von Kitais Gruppierungssystem. Welche Funktion wird die freischaltbare Knochenflöte haben? Das wird ein Gegenstand sein, den ihr in eurem Inventar haben könnt. Und wenn ihr es benutzt, wird euer Charakter eben die Knochenflöte rauspacken, sie sich an den Mund führen und ein Liedchen spielen. Sind in absehbarer Zeit auch mal Verbesserungen am Game Client selbst geplant? Also wir planen, um genau zu sein, im Augenblick eine in mehreren Phasen gegliederte Aktualisierung des Game-Client-Renderers. Also unsere Jungs arbeiten ja immer im Hintergrund an neueren Renderer-Versionen, unter anderem auch die Sachen mit Enlightenment und so weiter. Und wir wollen gerne im Verlauf der nächsten Updates, nicht jetzt vielleicht das direkt nächste, also keine kleinen Zwischenupdates, sondern schon eher die größeren Updates, auch den Renderer auf eine neuere Bildversion bringen. Und damit natürlich auch Verbesserungen oder Bugfixing betreiben. Sind mit der Werbt einen Freund-Aktion auch die neuen Bereiche von Kitai zugänglich, beziehungsweise die Rasse der Kitai? Werbt einen Freund ist eine Art von Trial und beinhaltet vorerst nur das Originalspiel. Sind instanzierte PvP-Quests im Stil 12 gegen 12 geplant? Nein, das ist bisher nicht geplant. Das war's mit Mitras Gebet und wir kommen auch gleich zur nächsten Kategorie, die da heißt Der Erzähler. Heute mit dem zweiten Teil von Robert E. Howards Geschichte Tower of the Elephant in einer Übersetzung von meiner Wenigkeit. Ich hoffe, dass euch die Übersetzung und auch die Darbietung einigermaßen gefällt. Ich werde, sobald der dritte Teil fertig übersetzt ist und im Comcast stattgefunden hat, mir nochmal die Zeit nehmen, die gesamte Übersetzung nochmal zu überarbeiten und das Ganze dann neu einzusprechen, da im Augenblick mein Mikrofon irgendwie einen Hau weg hat und so ein merkwürdiges Hintergrundrauschen erzeugt. Und da werde ich mein Mikrofon erstmal einschicken, dass das repariert wird und dann versuchen, die Geschichte nochmal neu einzusprechen. Und dann eben das Ganze auch als Gesamtpaket zum Anhören, vielleicht mit einem Chromecast als getrennte Datei releasen oder sowas. Werde ich dann sehen, was sich ergibt und was Sinn macht. Gut, dann fangen wir schon an mit dem zweiten Teil. Es gibt noch ein drittes Kapitel mit dem zweiten Kapitel der Geschichte Tower of the Elephant von Robert E. Howard. Die grellen Lichter und alkoholschwangeren Gelage blieben hinter dem Cimmeria zurück. Er hatte sich seiner zerschundenen Tunika entledigt und lief, bis auf einen Lendenschurz und seine hochgebundenen Sandalen, nackt durch die Nacht. Er bewegte sich mit einer geschmeidigen Leichtigkeit eines großen Tigers. Seine stählernen Muskeln zeichneten sich unter seiner braunen Haut ab. Er hatte einen Teil der Stadt betreten, der den Tempeln vorbehalten war. Zu allen Seiten glitzerten sie weiß im Sternenlicht. Schneeweiße Marmorsäulen und goldene Kuppeln und silberne Gewölbe. Schreine für Zamoras Myriaden merkwürdiger Gottheiten. Er verschwendete keine Gedanken an sie. Er wusste, dass Zamoras Religion, wie alle Dinge von zivilisierten, lange sesshaften Menschen, verworren und komplex geworden waren und viel ihres ursprünglichen Wesens in Formeln und Riten verloren hatten. Für Stunden hatte er in den Gärten der Philosophen gehockt, sich die Streitereien der Theologen und Lehrer angehört und fand sich nachher in einem Nebel der Verwirrung wieder, sicher nur einer Sache, dass sie alle nicht ganz klar im Kopf sein konnten. Seine Götter waren einfach und verständlich. Krom war ihr Anführer und lebte auf einem großen Berg, von dem er Tod und Verderben herabschickte. Es war nutzlos, zu Krom zu beten, da er ein mürrischer, wilder Gott war und Schwächlinge hasste. Aber er gab einem Mann Mut bei der Geburt und den Willen und die Kraft, seine Feinde zu erschlagen, was, nach Meinung der Cimmerier, alles war, das man von einem Gott erwarten sollte. Seine mit Sandalen bewehrten Füße machten kein Geräusch auf dem schimmernden Pflaster. Keine Wächter kamen vorbei, da sogar die Diebe des Mauls die Tempel mieden, wo Eindringlingen unbekannte Schrecken drohten. Vor ihm sah er, wie sich der Turm des Elefanten vor dem Himmel abzeichnete. Er grübelte, wunderte sich darüber, wieso er so genannt wurde. Keiner schien es zu wissen. Er hatte noch nie einen Elefanten gesehen, aber ungefähr verstanden, dass es sich um ein monströses Tier handelte, das sowohl vorne als auch hinten einen Schwanz hatte. Dies erzählte ihm ein wandernder Schemite, schwörend, dass er solche Biester zu Tausenden im Land der Hyrkanier gesehen hatte. Jedoch wusste jeder, was für Lügner die Männer aus Schem waren. Auf jeden Fall gab es in Zamora keine Elefanten. Der schimmernde Rumpf des Turms stieg eiskalt zu den Sternen auf. Im Sonnenlicht leuchtete der Turm so grell, dass kaum einer das Glühen ertragen konnte, und die Leute sagten, er sei aus Silber gebaut. Er war rund, ein schlanker, perfekter Zylinder, 150 Fuß hoch, und der Rand glitzerte im Sternenlicht durch die großen Juwelen, mit denen er besetzt war. Der Turm stand inmitten wogender, exotischer Bäume eines Gartens, der hoch über der Grundebene der Stadt lag. Ein hoher Wall fasste diesen Garten ein, und außerhalb der Mauer war eine tiefere Ebene, die ebenso von einer Mauer umgeben war. Kein Licht drang nach außen, es schien, als habe der Turm keine Fenster, zumindest nicht oberhalb der Ebene der inneren Mauer. Nur die Edelsteine hoch oben funkelten frostig im Sternenlicht. Außerhalb der tieferen oder äußeren Wand wuchs dichtes Gestrüpp. Der Cimmerier schlich näher, stand neben der Barriere und schätzte sie nach Augenmaß ab. Es war hoch, aber er könnte hochspringen und die Deckplatte mit seinen Fingern greifen. Und da wäre es ein Kinderspiel, sich selbst hoch und über die Mauer zu ziehen, und er zweifelte nicht daran, dass er die innere Mauer auf die gleiche Weise überwinden könnte. Er zögerte jedoch, im Gedanken an die geheimnisvollen Gefahren, die ihn im Innern erwarten könnten. Diese Menschen waren merkwürdig und mysteriös für ihn. Sie waren nicht von seiner Art, nicht einmal vom selben Blut wie die westlicheren Brutynier, Nemedier, Kotier und Aquilonier. Deren zivilisierte Mysterien hatten ihn schon in Staunen versetzt. Der Menschenschlag Zamoras war sehr alt und von dem, was er bisher von ihnen gesehen hatte, sehr böse. Er dachte an Yara, den Hohepriester, der merkwürdige Schrecken von seinem juwelenbesetzten Turm aus wirkte, und dem Cimmerier standen die Nackenhaare zu Berge, als er sich an die Geschichte erinnerte, die ihm ein betrunkener Page des Gerichts erzählt hatte, wie Yara in das Gesicht eines feindlichen Prinzen lachte und ein glühendes, böses Juwel vor sich emporhielt, und wie die Strahlen blindlings aus diesem unheiligen Edelstein traten, der schrie und zusammenbrach und zu einem kleinen Klumpen zusammenschrumpfte, der sich dann in eine schwarze Spinne verwandelte, die wild durch die Kammer irrte, bis Yara sie unter seinem Absatz zerquetschte. Yara trat nicht oft aus seinem Turm der Magie, und wenn, dann immer um irgendein Übel über irgendeinen Mann oder eine Nation zu bringen. Der König von Zamora fürchtete ihn mehr als den Tod und blieb deshalb immer betrunken, da die Angst vor ihm mehr war, als er nüchtern ertragen konnte. Yara war sehr alt, Jahrhunderte alt, sagten manche, und sie fügten hinzu, dass er aufgrund der Magie des Juwels, welches von den Leuten das Herz des Elefanten genannt wurde, ohne bessere Begründung, als sie seine Bleibe den Elefantenturm nannten, ewig leben würde. Der Cimmerier, vertieft in diese Gedanken, kauerte sich schnell gegen die Wand. Innerhalb des Gartens lief jemand mit gleichmäßigem Schritt vorbei. Der Lauschende konnte das Klirren von Stahl vernehmen. Also gab es scheinbar doch Wächter in diesem Garten. Der Cimmerier verharrte. Er wartete, ihn auf seiner Rückrunde wieder zu hören, aber es lag Stille über den geheimnisvollen Gärten. Dann überkam ihn doch die Neugier. Mit einem Satz hielt er sich fest und schwang sich mit einem Arm auf die Mauer. Flach auf der breiten Deckplatte liegend, blickte er hinunter in den weiten Platz, der zwischen den Mauern lag. In seiner Nähe wuchs kein Gestrüpp, er sah jedoch ein paar sauber zurechtgeschnittene Büsche in der Nähe des inneren Walls. Das Sternenlicht fiel auf den gleichmäßigen Rasen und irgendwo in der Ferne plätscherte ein Springbrunnen. Der Cimmerier ließ sich vorsichtig auf der Innenseite herab und während er sich umschaute, zog er sein Schwert. Die Nervosität eines Wilden überkam ihn, als er so ungeschützt im nackten Sternenlicht stand, und er bewegte sich ungefähr der Wand und ihrer Biegung folgend in ihrem Schatten, bis er auf gleicher Höhe mit dem Gestrüpp war, das er zuvor bemerkt hatte. Dann rannte er schnell, geduckt laufend darauf zu und fiel fast über eine Gestalt, die zusammengefallen am Rand der Büsche lag. Ein kurzer Blick nach rechts und links offenbarte keinen sichtbaren Feind, und so beugte er sich näher zum Untersuchen heran. Seine scharfen Augen zeigten ihm sogar im schummrigen Sternenlicht einen kräftig gebauten Mann in silberner Rüstung und einem verzierten Helm der zamorrischen königlichen Garde. Ein Schild und ein Speer lagen an seiner Seite, und es brauchte nur einen kurzen Blick, um festzustellen, dass er erwürgt worden war. Der Barbar sah sich unruhig um. Er wusste, dieser Mann war der Wächter, der an seinem Versteck bei der Mauer vorbeigekommen war. Es war nur eine kurze Zeit vergangen, doch in diesem kurzen Zeitintervall hatten namenlose Hände aus dem Dunkel gegriffen und das Leben des Soldaten erstickt. Indem er seine Augen in der Dunkelheit anstrengte, konnte er die Andeutung einer Bewegung durch die Büsche nahe der Wand wahrnehmen. Er glitt dorthin und zog dabei sein Schwert. Er machte kaum mehr Geräusche als ein Panther, der sich durch die Nacht stahl, doch der Mann, dem er nachpirschte, bemerkte ihn. Der Cimmerier hatte den vagen Eindruck einer größeren Gestalt nahe der Wand, fühlte sich erleichtert, dass sie zumindest menschlich war. Dann wandte sich der Kerl blitzschnell um und zog dabei die Luft ein wie in Panik, setzte zu einem Vorwärtssprung an, die Hände griffbereit, und sprang aber sogleich zurück, als die Klinge des Cimmeriers das Sternenlicht einfing. Für einen kurzen, angespannten Moment sprach keiner. Bereit für jedweden Ausgang.
»Ihr seid kein Soldat«, zischte der Fremde schlussendlich. »Ihr seid ein Dieb, wie ich selbst.«
»Und wer seid ihr?« fragte der Cimmerier mit einem argwöhnischen Flüstern.
»Taurus von Numidien.«
Der Cimmerier senkte sein Schwert.
»Ich habe von euch gehört. Man nennt euch den Prinz der Diebe.«
Ein leises Lachen war die Antwort. Taurus war groß gewachsen, wie der Cimmerier, nur schwerer. Er hatte einen dicken Bauch und war fett, aber jede Bewegung zeugte von einer subtilen, energiegeladenen Beweglichkeit, die sich auch in den wachen Augen zeigte, die sogar im Sternenlicht lebhaft leuchteten. Er war barfüßig und trug etwas Aufgewickeltes, das aussah wie ein dünnes, starkes Seil mit Knoten in regelmäßigem Abstand.
»Wer seid ihr?« flüsterte er.
»Conan, ein Cimmerier«, antwortete der andere. »Ich kam hierher, um eine Möglichkeit zu finden, Yaras Juwel zu stehlen, das die Leute Elefantenherz nennen.« Conan konnte spüren, wie der große Bauch des Mannes vor Lachen erbebte. Es war jedoch nicht verächtlich.
»Bei Beel, Gott der Diebe, zischte Taurus. Ich hatte gedacht, dass nur ich selbst den Mut besäße, diesen Raub zu versuchen. Diese Zamora nennen sich selbst Diebe. Pah, Conan, ich mag euren Schneid. Ich habe noch niemals ein Abenteuer mit irgendjemand geteilt. Aber bei Beel, wir werden diese Sache gemeinsam angehen, wenn ihr des Willens seid.
Dann seid ihr auch hinter dem Juwel her?
Na, was denn sonst? Ich habe meine Pläne seit Monaten vorbereitet. Aber ihr, so scheint mir, habt aufgrund eines plötzlichen Impulses gehandelt, mein junger Freund.
Ihr habt den Soldaten getötet?
Aber sicher. Ich schlüpfte über die Wand, als er auf der anderen Seite des Gartens war. Ich versteckte mich in den Büschen. Er hatte mich gehört oder glaubte, etwas gehört zu haben. Als er dann vorbeistolperte, war es ein leichtes, hinter ihm zu kommen und plötzlich sein Genick zu packen und ihn seines idiotischen Lebens zu erleichtern. Er war wie die meisten Leute, halb blind in der Dunkelheit. Ein guter Dieb sollte Augen wie eine Katze haben.
»Ihr habt einen Fehler gemacht«, sagte Conan.
Taurus' Augen flackerten wütend auf.
»Ich? Einen Fehler? Unmöglich!«
Ihr hättet den Körper in die Büsche ziehen sollen.
Sprach der Novize zum Meister der Kunst. Sie werden die Wachen nicht vor Mitternacht wechseln. Sollte jemand jetzt nach ihm suchen kommen und seinen Körper finden, wird er sofort zu Yara fliehen, die Kunde unterbreiten und uns Zeit zur Flucht verschaffen. Würden sie ihn nicht finden, dann würden sie die Büsche durchsuchen und uns wie Ratten in der Falle fangen.
Ihr habt recht, stimmte Conan zu.
So, folgt mir. Wir verschwenden Zeit mit diesen verfluchten Diskussionen. Es gibt keine Wachen im inneren Garten. Menschliche Wachen, meine ich. Jedoch aber Wächter, die weit tödlicher sind.
Ihre Anwesenheit hatte mich so lange zurückgehalten, aber ich habe endlich einen Weg gefunden, sie zu umgehen.
Und was ist mit den Soldaten im unteren Teil des Turms?
Die alte Yara haust in den oberen Kammern. Über diesen Weg werden wir kommen und gehen, so hoffe ich. Denk nicht daran, mich zu fragen, wie. Ich habe eine Möglichkeit arrangiert. Wir werden uns von der Spitze des Turms nach unten schleichen und den alten Yara erwürgen, bevor er irgendwelche seiner verfluchten Zauber auf uns legen kann. Auf jeden Fall werden wir es versuchen. Es geht um die Chance, in eine Spinne oder einen Frosch verwandelt zu werden oder den Reichtum und die Macht der Welt zu erhalten. Alle guten Diebe sollten wissen, wie man etwas riskiert.
Ich gehe so weit wie jeder andere, sagte Conan und schlüpfte aus seinen Sandalen.
Dann folgt mir.
In einer Drehung sprang Taurus nach oben, hielt sich an der Wand und zog sich hoch. Die Gelenkigkeit des Mannes war erstaunlich, besonders in Betracht auf seine Masse. Er schien fast über die Kante der Deckplatte zu gleiten. Conan folgte ihm und flach auf der Mauerkante liegend sprachen sie mit vorsichtigem Flüstern.
»Sehe kein Licht«, murmelte Conan.
Der untere Teil des Turms schien wie der Teil, den man von außerhalb des Gartens einsehen konnte, ein perfekter, glänzender Zylinder ohne irgendwelche sichtbaren Öffnungen.
»Es gibt sehr geschickt eingebaute Fenster und Türen«, antwortete Taurus, »aber diese sind geschlossen. Die Soldaten atmen die Luft, die von oben kommt.«
Der Garten war wie eine vage Schattengrube, in der sich feingliedrige Büsche und bis zum Boden wachsende Bäume düster im Sternenlicht wiegten. Conans immer wacher Geist fühlte eine Aura des Bösen, die über allem lag. Er fühlte den brennenden Blick von unsichtbaren Augen und fing einen subtilen Geruch ein, wodurch sich seine Nackenhaare, wie die Bürste eines Jagdhundes, wenn er den Geruch eines uralten Feindes vernahm, sträubten.
»Folgt mir«, flüsterte Taurus, »bleibt hinter mir, wenn euch euer Leben lieb ist.«
Der Nemedia ließ sich langsam auf den Rasen innerhalb der Mauer herab und löste etwas, das wie ein kupfernes Rohr aussah, von seinem Gürtel. Conan war direkt hinter ihm, sein Schwert bereit, aber Taurus stieß ihn zurück zur Wand und machte keine Anstalten, sich selbst weiter zu bewegen. Er verharrte in angespannter Erwartung, und sein Blick, wie auch Conans, war auf die ein paar Meter entfernten, schattenhaften Büsche gerichtet. Die Büsche bewegten sich, obwohl kein Lüftchen wehte. Dann brannten zwei große Augen aus den wogenden Schatten hervor und hinter ihnen glitzerten weitere Funken, voll Feuer in der Dunkelheit.
»Löwen«, murmelte Conan.
»Ei, am Tag werden sie im unterirdischen Gewölbe unter dem Turm gehalten.
Das ist der Grund, wieso es keine Wächter in diesem Garten gibt.
Conan zählte blitzschnell die Augenpaare. 5 sind sichtbar, vielleicht noch mehr in den hinteren Büschen. Sie werden jeden Moment angreifen. Sei still! Zischte Taurus und bewegte sich, das schlanke Rohr vor sich haltend, weg von der Wand, vorsichtig, als würde er auf Grasierklingen treten. Tiefes Grollen stieg aus den Schatten und die brennenden Augen bewegten sich vorwärts. Conan konnte die großen, sabbernden Mäuler spüren, die buschigen, gegen gelbbraune Seiten peitschenden Schwänze. Die Luft schien zu brennen. Der Cimmerier griff nach seinem Schwert, rechnete mit einem Sturmangriff und den unaufhaltsam springenden, riesenhaften Körpern. Dann führte Taurus das Endstück des Rohrs an seine Lippen und blies kraftvoll hinein. Ein langer Strahl gelblichen Pulvers schoss aus dem anderen Ende des Rohrs und zerstäubte sich sofort in eine dichte, grün-gelbliche Wolke, die sich über die Büsche ergoss und die grellen Augen verhüllte. Taurus rannte hastig an die Wand zurück. Conan schaute verständnislos zu. Die dichte Wolke verhüllte die Büsche und kein Geräusch war zu vernehmen. »Was ist der Nebel?« fragte der Cimmerier unsicher.
»Tod«, zischte der Nemedia. »Falls ein Wind aufkommt und ihn in unsere Richtung bläst, müssen wir über die Wand fliehen.«
»Aber nein, der Wind ist still und jetzt löst er sich auch schon auf. Wartet, bis er vollständig aufgelöst ist. Ihn einzuatmen bedeutet den Tod.«
Sogleich hingen nur noch gelbliche Fetzen geisterhaft in der Luft. Dann waren sie fort und Taurus bedeutete seinem Begleiter, sich vorwärts zu bewegen. Sie stahlen sich näher an die Büsche heran und Conan staunte. Ausgestreckt in den Schatten lagen 5 große gelbbraune Körper, das Feuer ihrer grimmigen Augen für immer erloschen. Ein süßlich schwerer Geruch hing in der Luft.
»Sie starben ohne ein Geräusch«, murmelte der Cimmerier. »Taurus, was war das für ein Pulver?«
»Es wurde aus dem schwarzen Lotus gewonnen, dessen Blüten sich in den verlorenen Dschungels Kitais wiegen, wo nur die gelbschäligen Priester des Yun hausen. Diese Blüten töten jeden, der sie riecht.«
Conan kniete neben den großen Körpern, versicherte sich, dass sie wirklich keine Gefahr mehr sein konnten. Er schüttelte den Kopf, für die Barbaren des Nordens war die Magie der exotischen Lande geheimnisvoll und schrecklich.
»Warum könnt ihr die Soldaten im Turm nicht auf die gleiche Art und Weise erledigen?« fragte er.
»Weil das alles Pulver war, das ich besaß. Die Beschaffung dessen war eine Tat, die alleine ausreichen würde, um mich unter den Dieben der Welt berühmt zu machen. Ich stahl es von einer Karawane, die nach Stygien zog, und hob es in seinem Goldstoffbeutel aus der Umarmung einer großen Schlange, die es bewachte, ohne sie zu wecken.
Aber kommt, in Bels Namen, sollen wir die Nacht mit Diskussionen vergeuden?«
Sie glitten durch das Gebüsch an den Fuß des schimmernden Turms heran. Dort angekommen, löste Taurus mit einer leisen Bewegung das Knotenseil, welches an einem Ende einen großen metallenen Haken hatte. Conan verstand seinen Plan und stellte keine Fragen, als der Nemedier das Seil kurz unterhalb des Hakens fasste und begann es über seinem Kopf zu schwingen. Conan legte sein Ohr auf die glatte Wand und lauschte, vernahm aber nichts. Anscheinend hatten die Soldaten im Innern nicht mit Eindringlingen gerechnet, die kaum mehr Geräusche gemacht hatten als der durch die Bäume blasende Nachtwind. Aber dennoch war der Barbar merkwürdig nervös. Vielleicht war es der Löwengeruch, der über allem hing. Taurus warf das Seil mit einer geschmeidigen, reißenden Bewegung seines mächtigen Arms. Der Haken flog auf eine sonderbare, schwer zu beschreibende Weise nach oben und nach innen und verschwand oberhalb der juwelengeschmückten Kante. Er hatte sich scheinbar fest verhakt, der vorsichtiges Rucken und dann kräftiges Ziehen das Seil weder nachgeben noch abgleiten ließen.
»Glück beim ersten Wurf«, murmelte Taurus.
»Ich«, es war Conans natürlicher Instinkt, der ihn herumwirbeln ließ, da ein Tod über sie hereinbrach, der kein Geräusch machte. Ein flüchtiger Blick offenbarte dem Cimmerier eine riesige, gelbbraune, sich aufrecht vor den Sternen erhebende Gestalt, die über ihm zum Todesstoß bereit emporragte. Kein zivilisierter Mensch hätte sich auch nur halb so schnell bewegen können wie der Barbar. Sein Schwert blitzte im Sternenlicht frostig auf, jedes Quäntchen an verzweifelten Muskel und Nerv angespannt, und Mensch und Tier stürzten gemeinsam zu Boden. Unzusammenhängend vor sich hinfluchend beugte sich Taurus über die Körper und sah, wie sich die Gliedmaßen seines Begleiters wandten, als er versuchte, sich selbst unter dem großen Gewicht, das leblos auf ihm lag, hervorzuziehen. Ein Blick offenbarte dem erstaunten Nemedia, dass der Löwe tot war. Sein geneigter Kopf war in zwei Hälften zerteilt. Er packte den Leichnam und zusammen mit seiner Hilfe schob Conan ihn zur Seite und kroch darunter hervor, sein tropfendes Schwert noch immer im Griff.
»Seid ihr verletzt, Mann?«
keuchte Taurus, noch immer verblüfft über die beeindruckende Schnelligkeit der riskanten Szene.
»Nein, bei Krom«,
antwortete Baba. »Aber so knapp war es noch nie in meinem keineswegs ruhigen Leben. Warum hat das verfluchte Vieh nicht gebrüllt, als es heranstürmte?«
»Alles in diesen Gärten ist merkwürdig«, sagte Taurus. »Die Löwen schlagen leise zu und so auch andere Gefahren.
Aber kommt, kaum ein Geräusch wurde durch diesen Kampf erzeugt, aber die Soldaten könnten es vielleicht gehört haben, wenn sie nicht schlafen oder betrunken sind. Das Vieh kam aus einem anderen Teil des Gartens und entkam den Todesblumen, aber es gibt sicherlich nicht noch mehr. Wir müssen dieses Seil hochklettern. Ist wohl nicht notwendig, einen Cimmerier zu fragen, ob er das kann.«
»Wenn es mein Gewicht trägt«, grunzte Conan, sein Schwert im Gras säubernd.
»Es würde mein Dreifaches tragen«, antwortete Taurus. »Es wurde aus den Locken toter Frauen, die ich um Mitternacht aus ihren Gräbern nahm, gewoben und in den tödlichen Saft des Upasbaums getaucht, um ihm Stärke zu geben. Ich gehe zuerst, ihr folgt dann dicht hinter mir.«
Der Nemedia griff sich das Seil und mit einem Bein darum gewickelt begann er den Aufstieg. Er stieg nach oben wie eine Katze, die offensichtliche Schwerfälligkeit seiner Masse lügenstrafend. Der Cimmerier folgte. Die Leine schwang und drehte sich um sich selbst, aber die Kletterer wurden davon nicht aufgehalten. Beide hatten schon schwierigere Passagen gemeistert. Der juwelenbesetzte Turmkranz glitzerte über ihnen. Er hing über das Lot der Wand hinaus, so dass die Leine ungefähr einen Fuß Abstand von der Turmwand hatte, ein Umstand, der die Besteigung ein Vielfaches erleichterte. Hinauf und hinauf stiegen sie, leise. Die Lichter der Stadt verteilten sich weiter und weiter vor ihnen, je höher sie stiegen. Die Sterne über ihnen verblassten mehr und mehr durch das Glitzern der Juwelen entlang des Turmkranzes. Taurus streckte seine Hand empor und fasste sich am Rand, zog sich daran hoch und glitt hinüber. Conan hielt für einen Moment auf dem Rand inne, fasziniert von den großen, frostigen Juwelen, deren Glanz seine Augen blendeten. Diamanten, Rubine, Smaragde, Saphire, Türkise, Mondsteine, zahlreich wie Sterne in das schimmernde Silber eingelassen. Von der Ferne war ihr unterschiedlicher Schimmer zu einem weißen Gleißen verschmolzen, doch jetzt, aus der Nähe betrachtet, schimmerten sie in Millionen Farben und Lichtern des Regenbogens, hypnotisierten ihn mit ihrem Funkeln. »Vor uns liegt sagenhafter Reichtum, Taurus«, flüsterte er, aber der Nemedia antwortete ungeduldig.
»Hey, kommt jetzt! Wenn wir uns das Herz geholt haben, werden diese und alle anderen Dinge uns gehören.«
Conan kletterte über den schimmernden Rand. Die Ebene der Turmspitze war ein paar Fuß unterhalb der mit Edelstein besetzten Mauer. Sie war flach und bestand aus einer dunkelblauen Substanz, in der goldene Verzierungen eingelassen waren, die das Sternenlicht einfiegen und dem Ganzen das Aussehen eines großen Saphirs, gesprenkelt mit glänzendem Goldstaub, gaben. Gegenüber dem Platz, an dem sie eingedrungen waren, schien es eine Art von Kammer zu geben, die auf das Dach gebaut wurde. Sie bestand aus dem gleichen silbernen Material wie die Mauern des Turms, geschmückt mit Verzierungen aus kleineren Edelsteinen. Die einzige Tür bestand aus Gold, dessen Oberfläche in Schuppen geschnitten und besetzt war mit Juwelen, die wie Eis strahlten. Conan warf einen Blick auf den pulsierenden Ozean von Lichtern, der sich unter ihnen ausbreitete. Dann sah er zu Taurus. Der Nemedia zog gerade sein Seil hoch und rollte es dabei zusammen. Er zeigte Conan, wo der Haken festhing. Die Spitze war ein paar Zentimeter tief unterhalb eines Juwels auf der inneren Seite der Mauer eingedrungen.
»Das Glück war uns wiederholt«, murmelte er. »Man sollte meinen, dass unser gemeinsames Gewicht den Stein hätte herausreißen müssen. Folgt mir, die wahren Gefahren unserer Unternehmung stehen uns noch bevor. Wir sind in der Höhle der Schlange und wir wissen nicht, wo sie sich versteckt hält.«
Sie schlichen wie pirschende Tiger über den dunklen, schimmernden Boden und hielten vor der glitzernden Tür inne. Mit einer geschickten und vorsichtigen Hand versuchte Taurus sich an der Tür. Sie gab ohne jeden Widerstand nach und die zwei schauten hinein, bereit für alles. Über die Schulter des Nemedias konnte Conan einen Blick in die glitzernde Kammer werfen, deren Wände, Decke und Boden mit großen weißen Juwelen besetzt waren, die hell leuchteten und die scheinbar einzige Beleuchtung des ansonsten leeren Raumes darstellten.
»Bevor wir unsere letzte Fluchtmöglichkeit abschneiden«, zischte Taurus, »geht ihr zum Rand und werft einen Blick nach allen Seiten. Falls ihr irgendwelche Soldaten in den Gärten sehen solltet oder sonst irgendwas Verdächtiges, kehrt zurück und berichtet mir. Ich werde in dieser Kammer auf euch warten.«
Conan sah darin kaum einen Grund und ein gewisser Argwohn seinem Begleiter gegenüber berührte seine misstrauische Seele, aber er tat, wie Taurus ihm geheißen. Als er sich wegdrehte, verschwand der Nemedia im Innern und zog die Tür hinter sich zu. Conan schlich den Rand des Turms entlang und kam wieder an seinem Ausgangspunkt an, ohne verdächtige Bewegung im vagen, wehenden Meer der Blätter unterhalb gesehen zu haben. Er wandte sich der Tür zu, als plötzlich aus dem Innern der Kammer ein erstickender Schrei zu hören war. Der Cimmerier sprang wie elektrisiert nach vorne, die glänzende Tür schwang auf und Taurus stand da, umgeben von einem kalten Leuchten hinter ihm. Er strauchelte und seine Lippen öffneten sich, aber nur ein trockenes Röcheln entfloh seiner Kehle. Während er versuchte, an der goldenen Tür Halt zu finden, stolperte er auf das Dach hinaus, fiel dann kopfüber hin und umklammerte seine Kehle. Die Tür schwang hinter ihm zu. Conan, der wie ein wartender Panther kauerte, sah in dem kurzen Augenblick, den die Tür halb geöffnet war, nichts im Raum hinter dem niedergestreckten Nemedia, es sei denn, es war kein Lichtreflex, der den Anschein machte, als wäre ein Schatten über den schimmernden Boden gehuscht. Nichts folgte Taurus hinaus aufs Dach, und Conan beugte sich über den Mann. Der Nemedia starrte mit geweiteten, gläsernen Augen, die irgendwie eine schreckliche Fassungslosigkeit ausdrückten, nach oben. Seine Hände umklammerten seine Kehle, seine Lippen zitterten und gurgelten, dann versteifte er sich plötzlich und der erstaunte Cimmerier wusste, dass er tot war. Und er hatte das Gefühl, Taurus starb, ohne zu wissen, was ihn umgebracht hatte. Conan starrte verwirrt auf die kryptische goldene Tür. In diesem leeren Raum, mit seinen glitzernden, Juwelen überzogenen Wänden, hatte der Tod den Prinz der Diebe ebenso schnell und mysteriös ereilt, wie der Untergang, den er über die Löwen im Garten unterhalb gebracht hatte. Auf der Suche nach einer Wunde ließ der Barbar behutsam seine Hände über den halbnackten Körper gleiten, aber die einzigen Anzeichen von Gewalteinwirkung waren zwischen seinen Schultern, am oberen Rand, kurz vor Beginn seines bullenhaften Nackens. 3 kleine Wunden, die so aussahen, als hätte man 3 Nägel tief ins Fleisch getrieben und wieder herausgezogen. Die Wundränder waren schwarz, und ein leichter Fäulnisgeruch war zu vernehmen. »Vergiftete Pfeile?«, dachte Conan, aber in diesem Fall hätten die Pfeile noch in den Wunden stecken müssen. Vorsichtig stahl er sich näher an die goldene Tür heran, stieß sie auf und sah hinein. Die Kammer lag leer vor ihm da, gebadet in das kalte, pulsierende Glühen der Myriaden von Juwelen. Im Zentrum der Decke bemerkte er nebenbei eine merkwürdige Verzierung, ein schwarzes, 8-seitiges Ornament, in dessen Zentrum 4 Edelsteine mit einer roten Flamme glitzerten, anders als das weiße Glühen der sonstigen Juwelen. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es eine weitere Tür, so wie die, in der er stand, nur war sie nicht mit dem Schuppenmuster verziert. War es diese Tür, aus der der Tod gekommen war? Und nachdem er sein Opfer niedergestreckt hatte, hat er sich auf gleichem Wege zurückgezogen? Die Tür hinter sich schließend betrat der Cimmerier die Kammer. Seine blanken Füße machten kein Geräusch auf dem Kristallboden. Es gab weder Tische noch Stühle in der Kammer, nur 3 oder 4 seidene Liegen, verziert mit Gold, gearbeitet in merkwürdigen schlangenhaften Ornamenten und verschiedene silbern beschlagene Mahagonitruhen. Ein paar davon waren mit schweren goldenen Schlössern versiegelt, andere waren offen, ihre verzierten Deckel umgeschlagen, so dass sie den erstaunten Augen des Cimmerers haufenweise Juwelen in einer achtlosen Anhäufung von Pracht offenbarten. Conan fluchte vor sich hin. In dieser Nacht hatte er schon mehr Reichtum erblickt, als er sich jemals träumte, existiere in der gesamten Welt. Und ihm wurde schwindelig beim Gedanken an den Wert des Juwels, nach dem er suchte. Er war bereits im Zentrum des Raums angekommen, gebückt vorwärtsgehend, den Kopf aufmerksam nach vorn gestreckt mit vorgezogenem Schwert, als der Tod erneut geräuschlos zuschlug. Ein fliegender Schatten, der über den leuchtenden Boden glitt, war die einzige Warnung, und sein instinktiver Sprung zur Seite war es, der ihm das Leben rettete. Er hatte einen huschenden Blick auf einen schwarzen, haarigen Schrecken werfen können, der an ihm mit schnappenden Fängen vorbeischwang und etwas auf seine blanke Schulter spritzte, das wie Tropfen von flüssigem Höllenfeuer brannte. Zurückspringend mit erhobenem Schwert sah er, wie der Schrecken auf dem Boden aufschlug, herumwirbelte und mit entsetzlicher Geschwindigkeit auf ihn zukrabbelte. Eine riesenhafte schwarze Spinne, wie man sie sonst nur in schrecklichen Albträumen sieht. Sie war so groß wie ein Schwein und ihre dicken, haarigen Beine schoben ihren furchtbaren Körper mit überraschender Geschwindigkeit nach vorne. Ihre 4 bösen, brennenden Augen leuchteten mit einer schrecklichen Intelligenz und von ihren Fängen tropfte Gift, von dem Conan, dank dem Brennen auf seiner Schulter, nachdem nur ein paar Tropfen eines missglückten Angriffs auf ihn trafen, wusste, dass es den schnellen Tod bringen würde. Dies war der Mörder, der sich an einem Faden seines Netzes von der Mitte des Raums auf den Nacken des Nemedias niedergelassen hatte. Narren, dass sie nicht damit gerechnet hatten, die oberen Kammern genauso bewacht vorzufinden wie die unteren. Diese Gedanken rasten kurz durch Conans Kopf, als das Monster herankam. Er sprang hoch und es rannte unter ihm durch, wendete und stürmte zurück. Diesmal wich er dem Ansturm durch einen Seitwärtssprung aus und schlug zurück wie eine Katze. Sein Schwert hatte eines der haarigen Beine abgetrennt, und er hatte sich wieder nur knapp vor der Monstrosität retten können, die mit teuflisch schnappenden Fängen an ihm vorbeischwang. Aber die Kreatur setzte die Hatz nicht fort. Sie wendete und krabbelte über den Boden und rannte die Wand hoch zur Decke, wo sie für einen Augenblick verharrte und auf ihn mit ihren bösen roten Augen herabstarrte. Dann, ohne Vorwarnung, flog sie durch die Luft und zog eine Spur von schleimigen grauen Etwas hinter sich her. Conan schritt zurück, um den heranfliegenden Körper auszuweichen. Dann duckte er sich verzweifelt, gerade noch rechtzeitig, um zu verhindern, vom fliegenden Netzseil gefangen zu werden. Er begriff des Monsters Absicht und sprang auf die Tür zu. Es war jedoch schneller, und ein klebriger Spinnenfaden, der nun über die Tür gelegt war, machte ihn zum Gefangenen. Er wagte nicht, ihn mit seinem Schwert zu zerschneiden. Er wusste, der Faden würde an seine Klinge haften, und bevor er ihn losreißen könnte, würde der Teufel seine Fänge in seinen Rücken versenken. Dann begann ein verzweifeltes Spiel. Der Verstand und die Schnelligkeit des Menschen gegen die bösartige Kunst und die Geschwindigkeit der riesigen Spinne. Sie krabbelte nicht mehr über den Boden in direkten Angriffen, noch schwang sie ihren Körper durch die Luft auf ihn zu. Sie raste über die Decke und die Wände, versuchte ihn mit langen Schlaufen des klebrigen grauen Spinnenfadens, den sie mit tödlicher Genauigkeit warf, einzufangen. Die Fäden waren so dick wie Seile, und Conan wusste, sobald sie um ihn gewickelt wären, seine verzweifelte Kraft nicht ausreichen würde, um sich loszureißen, bevor das Monster zuschlagen würde. Über die ganze Kammer verteilt ging dieser Teufelstanz in absoluter Stille, bis auf das schnelle Atmen des Mannes, das leise Reiben seiner nackten Füße auf dem glänzenden Boden und den Kastagnettenklang der Fänge des Monsters. Die grauen Stränge lagen in Schlingen auf dem Boden, sie waren verwunden an den Wänden entlang, sie lagen auf den Juwelenkisten und seidenen Liegen und hingen wie düstere Girlanden von der edelsteinübersäten Decke. Conans blitzschnelle Augen und Muskeln hatten ihn vor Schaden bewahrt, jedoch verfehlten ihn die klebrigen Schlaufen so knapp, dass sie an seiner nackten Haut rissen. Er wusste, dass er ihnen nicht für immer ausweichen konnte. Er musste sich nicht nur auf die Stränge konzentrieren, die von der Decke hingen, sondern auch einen Blick nach unten werfen, sonst würde er in die Schlingen am Boden treten. Früher oder später würde sich eine der Gummischlingen um ihn pythonartig festziehen und dann, eingepackt in einem Kokon, wäre er dem Monster ausgeliefert. Die Spinne raste über den Kammerboden, das graue Seil wehte hinter ihr. Conan sprang hoch in Richtung einer Liege, mit einer schnellen Drehung rannte das Viech die Wand hoch und der Strang hob vom Boden ab wie ein lebendiges Wesen und wickelte sich um den Knöchel des Cimmeriers. Er fing seinen Sturz mit der Hand auf und riss sogleich wie wahnsinnig am Netz, das ihn festhielt, wie ein weicher Schraubstock oder die Umarmung einer Python. Der haarige Teufel rannte die Wand hinunter, um seinen Fang abzuschließen. Vom Wahnsinn gebissen griff Conan nach einer Juwelenkiste und schleuderte sie mit verzweifelter Kraft. Diesen Zug hatte das Monster nicht erwartet. Genau im Zentrum der verzweigten Beine traf das schwere Geschoss und schlug hart mit einem dumpfen, widerwärtigen Knacken gegen die Wand. Blut und grüner Schleim spritzten umher und die zerschlagene Masse stürzte mit der zerbrochenen Juwelenkiste zu Boden. Der zerstörte schwarze Körper lag inmitten wild zusammengewürfelter, leuchtender Juwelen, die über ihn verstreut waren. Die haarigen Beine bewegten sich ziellos, die sterbenden Augen funkelten rot inmitten der glitzernden Juwelen. Conan blickte sich um, aber kein weiterer Schrecken tauchte auf, und er machte sich daran, das Netz loszuwerden. Die Substanz klebte hartnäckig an seinem Knöchel und seinen Händen, aber am Ende war er befreit und griff nach seinem Schwert auf dem Weg durch die grauen Schlingen und Schlaufen zur inneren Tür. Was für Schrecken sich dahinter verbargen, konnte er nicht ahnen. Das Blut des Cimmeriers war in Wallung, und nun, da er schon so weit gekommen war, so viel Herausforderungen gemeistert hatte, war er entschlossen, bis zum bitteren Ende des Abenteuers zu gehen, was auch immer es sein mochte. Er fühlte, dass jenes Juwel, das er suchte, nicht unter den so achtlos hingeworfenen Juwelen der leuchtenden Kammer zu finden war. Nachdem er die Schlaufen entfernte, die die innere Tür verklebt hatten, sah er, dass sie, wie die andere, nicht verschlossen war. Er überlegte, ob die Soldaten unterhalb noch immer nichts von seiner Gegenwart wussten. Wie dem auch sei, er war hoch über ihren Köpfen, und wenn man den Geschichten glauben konnte, waren sie merkwürdige Töne aus dem Turm gewohnt. Unheimliche Geräusche und Schreie, erfüllt von Schrecken und Agonie. Er dachte an Yara und fühlte sich nicht gänzlich wohl, als er die goldene Tür öffnete. Aber er sah nur gewundene silberne Treppenstufen, die nach unten führten, schwach erleuchtet durch etwas, das er nicht bestimmen konnte. Diese ging er leise hinab, sein Schwert fest im Griff. Er hörte kein Geräusch und kam alsbald an eine eiserne Tür, die mit roten Hämatiten besetzt war. Er lauschte, aber kein Ton drang nach außen. Nur kleine Rauchfetzen, die einen exotischen Duft trugen, der dem Cimmerier unbekannt war, drangen langsam unter der Tür hervor. Unter ihm verliefen sich die silbernen Stufen und verschwanden im Zwielicht. Von dieser dunklen Quelle drang kein Ton empor. Er hatte ein unheimliches Gefühl, dass er sich allein in einem Turm voller Geister und Phantome befand.
So, das war die Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch einigermaßen gefallen oder hat euch gut gefallen. Das ist mein einigermaßen typisches deutsches Verhalten, ne? Ein bisschen, hoffentlich, einigermaßen. Ich hoffe, sie hat euch gut gefallen. Und ihr wartet schon gespannt auf das dritte Kapitel, das ich noch übersetzen muss. Okay. Und damit endet auch der Chromecast 27 für diese Woche. Ich hoffe, dass ihr in den nächsten zwei Wochen viel Spaß in Kitai habt und wir uns dann gesund und munter in Chromecast 28 wiederhören. Dann auch hoffentlich wieder mit einem Gildengast, den ich diesmal leider schändlich vermisst habe. Dann euch allen ein schönes Wochenende, da ihr ja nur noch den Freitag vor euch habt, hoffentlich die meisten von euch. Und man hört sich in zwei Wochen. Ciao, ciao!